Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn. Ein Lehrgespräch ist das. Jesus als Rabbi hat gelehrt und ein Schriftgelehrter, der ebenfalls bewandert war im religiösen Fragen, der kommt nun zu ihm und befragt ihn. Und es klingt an in diesem Text, dass er ihn so ein bisschen testen möchte, aufs Glatteis führen, so ein bisschen zeigen, dass er klüger ist durch Fragen stellen. Und das ist natürlich in Wirklichkeit keine gute Voraussetzung, um wirklich ernsthaft miteinander zu diskutieren. Und trotzdem kommt aus diesem Lehrgespräch ziemlich viel heraus, ziemlich profunde Erkenntnisse, wie wir sehen werden. Wir schauen uns das mal an und fangen an mit den Versen 25 bis 28, die lese ich euch nochmal vor. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Wie erhalte ich das ewige Leben? Mit dieser Frage kommt der Gesetzeslehrer zu Jesus. Wie komme ich in den Himmel? Wie werde ich ewig glücklich? Wie schaffe ich das, dass ich bei Gott sein darf? Wie erhalte ich das ewige Leben? Was ist das ewige Leben? Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir in die Bibel schauen und fragen, was ist das ewige Leben, erhalten wir dort die Antwort: Das ewige Leben besteht darin, dass wir verbunden sind. Verbunden sind mit Gott und auch mit unseren Geschwistern. Immer wieder, wenn darüber in der Bibel die Rede ist, über das ewige Leben, steht das im Zentrum. Die Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Zum Beispiel wird das ewige Leben mit einem Hochzeitsmahl verglichen. Eine Hochzeit ist ja die Feier einer Gemeinschaft. Mann und Frau schließen einen Bund fürs Leben, eine Gemeinschaft. Und die Hochzeitsgäste, die dabei sind, die haben untereinander Gemeinschaft. So wird das Hochzeitsmahl mit dem ewigen Leben verglichen, um auszusagen: Im ewigen Leben, da habt ihr Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Oder das ewige Leben wird als eine himmlische Stadt beschrieben, am Ende der Bibel, in der Offenbarung, das himmlische Jerusalem. Das ist eine Stadt anderes als eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenlebt, die untereinander Beziehungen pflegt. Und Gott ist mitten in dieser Stadt gegenwärtig. Also das ist das ewige Leben, verbunden sein mit Gott und mit seinen Geschwistern. Wie erhalte ich das ewige Leben, fragt der Schriftgelehrte, und erhält die Antwort, oder er wird zu der Antwort geführt: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also indem du liebst, erfährst du und erhältst du das ewige Leben. Wenn wir darüber nachdenken, ist das auch nicht verwunderlich, weil was bedeutet es zu lieben? Es bedeutet, sich verbunden zu wissen. Wenn ich mich mit dir verbunden weiß, dann versetze ich mich in deine Lage, dann tut es mir weh, wenn du Schmerzen hast, dann versuche ich dir zu helfen, wenn du in Schwierigkeiten bist. Dahinter steckt das Wissen, dass wir miteinander verbunden sind. Und das ist Liebe. Wenn wir also lieben, hier auf Erden, wir lieben Gott vielleicht durch Lobpreis oder indem wir beten oder indem wir Gemeinschaft irgendwie mit ihm haben oder ihm danken, oder wir lieben unseren Mitmenschen, dann bekommen wir einen Vorgeschmack auf das, was das ewige Leben eigentlich ist. Denn schon jetzt sind wir verbunden mit Gott und mit unseren Mitmenschen durch die Liebe. Und nichts anderes ist das ewige Leben als die vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft zu Gott und meinen Mitmenschen. Das ist auch der Grund, warum das Kreuz in unserem Glauben so zentral ist. Jesus ist am Kreuz gestorben. Warum? Um die Hindernisse wegzunehmen, die zwischen mir und Gott sich aufgetürmt haben. Diese ganzen falschen Taten, die ich gemacht habe, die negativen Gedanken, die ich habe, die Schuldgefühle, die sich da angesammelt haben, all das baut so eine Barriere auf zwischen mir und Gott, dass ich nicht zu Gott kommen kann und nicht Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um das hinwegzunehmen, um den Weg frei zu machen zu Gott und damit auch den Weg frei zu meinen Mitmenschen. Jesus verbindet uns wieder mit Gott und unserem Nächsten am Kreuz. Er macht den Weg frei, um Gott wirklich lieben zu können und seinen Nächsten wie sich selbst. Und indem du das praktizierst, indem du liebst, Gott liebst und deinen Nächsten, indem du das tust, atmest du das ewige Leben. Du bekommst einen Vorgeschmack, wie es im Himmel ist. Ja, wenn du mich fragst, wie wird das sein da im himmlischen Jerusalem oder wenn ich sterbe und ich komme dann in Gottes Schoß, wie wird das sein? Das Nächste, wie du hier an der Erde drankommen kannst, wie du das am ehesten vergleichen kannst, ist, wenn du liebst. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten, dann atmest du ewiges Leben. Dann ist das ewige Leben dir ganz nahe. So antwortet Jesus auf die Frage, was ist das ewige Leben? Liebe. Indem du liebst, erhältst du das ewige Leben. Und jetzt fragt der Gesetzeslehrer nach. Er hakt noch einmal nach. Und zwar in Vers 29 heißt es, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, wer ist mein Nächster? Also Jesus hat gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt fragt der Schriftgelehrte weiter und sagt, ja okay, wer ist jetzt denn mein Nächster, den ich lieben soll? Wen soll ich jetzt alles lieben? Und so aus einer menschlichen Denkweise heraus ist das eine berechtigte Frage, absolut. Wen soll ich alles lieben? Wann endet denn mein Engagement? Also, jetzt nach dem Gottesdienst stellen wir uns vor, einer von uns kriegt sein Auto nicht gestartet. Ja, dann macht Dirk Starthilfe. So, ja. Ist er dazu verpflichtet? Würden wir sagen, ja. Ne? Also, dass er seinen Gemeindemitgliedern wenigstens mal Starthilfe gibt, doch, das ist schon Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das gehört dazu. Okay, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben Starthilfe gegeben und dann fahren wir zurück in unser Dorf und da sehen wir am Straßenrand, hat jemand eine Autopanne. Ist das jetzt auch mein Nächster, den ich lieben soll? Das heißt, soll ich anhalten und ihn fragen, ob er irgendwas braucht, dass ich ihn mitnehmen soll? Oder sage ich, okay, der wird ein Handy haben, Abschleppdienst kommt schon, das ist sein Bier. Ja, weiß man nicht, ne? Oder dann fahren wir nach Hause und dann hören wir, ja, der Nachbar, zwei Häuser weiter, dessen Auto hat einen Totalschaden. Soll ich jetzt hingehen und ihm anbieten, dass er mein Auto haben kann für die Woche, bis es repariert ist? Selbst wenn ihr auf alle diese drei Fragen sagt, ja, das sollte man tun, ja, das beinhaltet, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, irgendwann kommst du an eine Grenze. Irgendwann musst du sagen, nee, da kann ich nicht mehr weiter lieben. Ja. Selbst wenn ich jeder Hilfsorganisation was spende, irgendwann ist das Geld leer. Irgendwann habe ich keine Zeit mehr, jemandem mein Auto zu leihen oder was auch immer. Also die Frage ist berechtigt. Wer ist denn alles mein Nächster? Wo endet mein Engagement? Und auf diese Frage antwortet Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und er fasst dieses Gleichnis zusammen, was er damit sagen will, wie er die Antwort gibt in Vers 36 und 37. Wieder in Frage-Antwort-Form. Da sagt er, wer von diesen dreien, also der Priester, der Levit oder der barmherzige Samariter, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Okay, also die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster, sagt Jesus in diesem Beispiel, der barmherzige Samariter ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden. So ist seine Antwort. Der barmherzige Samariter ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden. Ich finde die Antwort ziemlich schwierig. Also ich habe da lange drüber gegrübelt, was das überhaupt bedeuten soll. Da muss man sich erstmal richtig tief reindenken. Und das liegt daran, weil die Frage aus einer ganz anderen Denkweise herausgestellt ist, als die Antwort, die Jesus gibt. Aber ich denke, er möchte zwei Aspekte damit sagen. Er sagt ja, der barmherzige Samariter ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden. Ja, konzentrieren wir uns erstmal auf das Wort geworden. Also die Antwort lautet, wer dein Nächster ist, das kannst du nicht im Vorhinein definieren. Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, also die Mitglieder deiner Kirchengemeinde gehören dazu, dann gehört deine Nachbarschaft dazu, deine engste Familie und dein Kegelclub. Ja? Das sind deine Nächsten. Das war's. So ist es nicht, sondern wer dein Nächster ist, das entscheidet sich aus der Situation heraus. Jemand wird zu deinem Nächsten in einer Situation. Also Gott führt dich in bestimmte Situationen und in diesen Situationen bist du aufgerufen und Gott gibt dir den Auftrag zu lieben, jemandem zu helfen. Und dann ist diese Person dein Nächster geworden in dieser Situation. Völlig unabhängig davon, ob er jetzt zu deinem Kegelclub gehört oder nicht. Also nehmen wir ein Beispiel, wir sitzen im Zugabteil und da sitzt vor uns ein älterer Herr und der schaut sehr traurig. Und wir merken, hier ruft mich Gott, dass ich diesen Menschen anspreche. Er wird jetzt mein Nächster und ich frage ihn, wie geht's dir? Oder wie geht's Ihnen, sollte man besser fragen. Wollen ja höflich bleiben. Also wie geht's Ihnen? Und der alte Mann erzählt dann und wir können ihm vielleicht weiterhelfen, ermutigen oder einfach nur zuhören und für ihn da sein. So müsst ihr das verstehen, sagt Jesus. Nicht als eine klare Grenze, wem ihr helfen sollt und wem nicht, sondern in bestimmten Situationen, da führt euch Gott und sagt, hier sollt ihr dienen, hier sollt ihr lieben. Ein zweiter Aspekt ist interessant, weil Jesus eigentlich das umdreht, wer hier der Nächste ist. Der Gesetzeslehrer fragt ja, wer ist mein Nächster und will wissen, wem soll ich helfen? Ja, wer ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wer ist mein Nächster, also wen soll ich lieben? Jesu Antwort ist, der barmherzige Samariter ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden. Aber der barmherzige Samariter, der jetzt der Nächste von dem Überfallenen ist, der bekommt ja von dem Überfallenen gar keine Hilfe, sondern der hilft ja dem Überfallenen. Also dein Nächster ist nicht nur derjenige, dem du hilfst, dem du lieben sollst, sondern auch derjenige, der dir hilft, der dich liebt. Also was Jesus sagen will ist, bei der Liebe spielt es keine Rolle, ob du gibst oder empfängst. Beides ist wichtig. Wir brauchen, wenn Liebe fließen soll, jemanden, der Liebe gibt, der Hilfe gibt, aber wir brauchen auch jemanden, der Liebe empfängt. Häufig kann die Liebe Gottes nicht zirkulieren, weil es niemand da ist, der diese Liebe annimmt. Und der Überfallene hat es richtig gemacht, weil er die Liebe dieses Samariters angenommen hat. Also es geht um die gegenseitige Verbindung, nicht darum, wer gibt oder wer empfängt. Versetzen wir uns nochmal zurück ins Zugabteil, stellen wir uns vor, nicht der alte Herr ist traurig, sondern ich bin traurig. Und jetzt spricht mich der alte Herr an. Und ich block nicht ab und sage, no, das geht sie nicht an, das geht sie nichts an, wie es mir geht, sondern ich erzähle ihm. Und auch da entsteht eine liebevolle Beziehung, die Liebe Gottes zirkuliert so, wie es sein soll, obwohl ich nicht der Geber der Liebe bin, sondern der Empfänger. Also diese zwei Aspekte können wir aus Jesu Antwort entnehmen. Einmal, wer dein Nächster ist, das erkennst du in der Situation, wenn Gott es dir zeigt, du kannst es nicht vorher definieren. Und dann, es spielt keine Rolle, ob du Liebe gibst oder Liebe empfängst. Beides ist wichtig. Damit Liebe zirkulieren kann, braucht es auch Leute, die die Liebe annehmen. Was heißt das nun praktisch für uns? Jesus sagt ja hier am Ende des Gleichnisses, geh und handle du genauso. Du sollst genauso handeln wie der barmherzige Samariter. Was hat er richtig gemacht, der barmherzige Samariter? Was können wir mitnehmen für die kommende Woche? Was können wir uns da zum Vorbild nehmen? Das, was den Samariter ausgezeichnet hat, ist, dass er wach war für die Situation. Er hat in dieser Situation richtig gehandelt und hat gemerkt, Gott ruft mich hier und jetzt, meinen Nächsten zu lieben. Das muss man dem Priester und dem Levit vorwerfen, das haben sie nicht gemacht. Sie haben den Überfallenen dort liegen sehen, wie er da lag in seinem Blut und sie haben irgendwie, was auch immer sie gedacht haben, sie haben gedacht, das ist nicht mein Bier. Da kümmere ich mich nicht drum, ich habe andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Vielleicht muss ich noch irgendwas fertig machen, morgen an der Arbeit muss noch was gemacht werden. Da kann ich jetzt keine Zeit für verschwenden, dem zu helfen. Sie waren also festgefahren in ihren Routinen. Und das macht der Samariter anders. Er erkennt, dass er hier gerufen ist, dass Gott hier von ihm möchte, dass er handelt. Man kann sagen, der Samariter erkennt den heiligen Moment. Er merkt, dass diese Szene, die jetzt vor seinen Augen stattfindet, von Gott so geführt wurde. Dass es einen Grund hat, warum er gerade diesen Weg hier vorbeigeht. Und dass er einen Auftrag hat gegenüber diesem Menschen, der da am Boden liegt, obwohl er einer anderen Religion angehört oder einem anderen Stamm angehört. Der Samariter erkennt den heiligen Moment, denn genau das ist es, ein heiliger Moment. In dieser Situation, wo der Samariter sich über den Überfallenen beugt, da ist Gott gegenwärtig, da wirkt er in ganz besonderer Art und Weise. Man muss sich das so vorstellen, was da für menschliche Niedertracht vorher war, dass so etwas passieren konnte. Diese Habgier der Räuber, die ihn da liegen lassen, die Kaltherzigkeit des Priesters und des Leviten, das war alles menschlicher Murks. Ja, so wie wir Menschen eben sind, wir vermurksen es, was Gott eigentlich an Gutes gedacht hat, wir machen es verkehrt. Aber in diesem Moment, wo der Samariter vorbeikommt, da greift Gott ein. Und der Samariter erkennt das und er sagt, ich bin jetzt bereit, ich bin jetzt ein Werkzeug von Gott und ich möchte, dass hier Reich Gottes entsteht. Ich möchte, dass Gottes Liebe hier zu diesem Überfallenen fließt. Dort, wo wir uns so bereit machen, wo wir so lieben, da ist Gott gegenwärtig. Das ist jedes Mal eine Gottesoffenbarung, wenn wir Menschen so lieben. Nicht anders, als wenn Jesaja in den Tempel tritt und dort die Herrlichkeit des Herrn sieht. Und er sieht, wie die Engel sich auftürmen und Gott den Allmächtigen loben und preisen. Und vor seinem Auge erscheint die Herrlichkeit des Herrn und der Tempel wird erfüllt mit dem Saum seines Gewandes. Und es ist eine Gottesoffenbarung ersten Ranges. Nichts anderes ist, wenn wir einander lieben, wenn wir diese heiligen Momente erkennen und sagen, jetzt bin ich gerufen, Gottes Liebe weiterzugeben. Jetzt bin ich gerufen, einem Menschen zu helfen und ihm zu begegnen. Geh und handle genauso, sagt Jesus zu uns. Das setzt uns nicht unter Druck. Das heißt nicht, dass du dir jetzt eine Liste machen sollst mit allem, was du nächste Woche Gutes tun musst. Ganz im Gegenteil, gerade nicht. Sondern es bedeutet, dass jeglicher Druck und jegliches Leistungsdenken von dir weggenommen ist. Nämlich Gott wird dich in Situationen führen. In der kommenden Woche von ganz alleine wirst du Menschen begegnen, die deine Hilfe brauchen. Du wirst Menschen begegnen, wo Gott dich auffordert, die Liebe Gottes fließen zu lassen, diesen Menschen zu begegnen im Namen Jesu. In der kommenden Woche, da wird es Situationen geben, da hast du die Chance, einen heiligen Moment zu erleben. Genauso wie der Samariter es getan hat. Du hast die Chance, Menschen Gutes zu tun. Und das muss gar nicht so was Großes sein. Ne? Es geht nicht darum, dass wir immer irgendwelche Leute da halbblutend von der Straße holen und ins Krankenhaus fahren, sondern es geht um kleine Sachen, dass wir mal zuhören, ein Ohr geben, wo jemand einfach mal seine Sorgen loswerden muss, wo wir jemanden ein ermutigendes Wort weitergeben, wo er ansonsten nicht weiter weiß, wo wir vielleicht eine kleine praktische Hilfe machen, die uns nicht viel kostet, aber in diesem Moment wissen wir, Gott wirkt durch uns und das macht diesen Moment heilig. In solchen heiligen Momenten, da fließt die Liebe Gottes durch uns und dann sind wir verbunden mit unseren Mitmenschen. Und wir sind auch durch die Liebe verbunden mit Gott. Und was ist das anderes als ein Vorgeschmack auf das ewige Leben? Wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dann atmen wir das ewige Leben. Amen.